In Venezuela geht ja eine ganze Menge, wir bei Radio Korax berichten ja auch schon viele Jahre, besser gesagt seitdem es Radio Korax gibt, über das, was in Lateinamerika passiert, aber auch speziell in Venezuela. Und in Venezuela passiert nämlich gerade auch etwas ganz Interessantes, nämlich eine deutsche Firma namens Cafea, die soll ausbezahlt werden und ihre Fabrik, ihre Kaffeefabrik, die sie dort hatte, die wird verstaatlicht. Eine Sache, die wir ja bei Radio Korax eigentlich ganz gut finden, wir sind ja auch viel mehr für Verstaatlichung als von dem, was hier momentan sozusagen in unserem Land zu sehen ist. Von daher gucken wir ein wenig neidvoll auf Venezuela und jemand, der sich sehr gut damit auskennt, den habe ich jetzt nämlich am Telefon. Das ist der Malte, der ist nämlich auch schon öfters in Venezuela gewesen und schreibt unter anderem für die Zeitschrift Amerika 21. Hallo Malte.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, was läuft denn da genau mit dieser deutschen Firma Cafea in Venezuela? Man hört ja, die soll jetzt so verstaatlicht werden. Was passiert denn da ganz genau?
Nun, grundsätzlich ist das ein relativ kleines Unternehmen, was aber sehr viel produziert. Also, wenn man in Deutschland in einen Billigsupermarkt geht, wird man da Instant-Cafés finden, die wahrscheinlich von Cafea stammen. Für das Segment produzieren die ist ein relativ großes Unternehmen. Im Standort in Deutschland, Berlin, Hamburg, in ein paar anderen Ländern. Und die hatten seit 10 Jahren eine Verarbeitungsfabrik für Gefriertrocknung von Kaffee. Das heißt, um Instant-Kaffee herzustellen, muss man den gefriertrocknen. Und diese Fabrik haben die vor über 10 Jahren damals noch von einer dieser neoliberalen Regierungen gekauft. Das heißt, die haben die damals privatisiert. Die war bis in die 90er schon staatlich. Und ja, also nach Auskunft des Unternehmens ist es so, dass sie inzwischen nicht mehr gewinnbringend in Venezuela produzieren können. Und deshalb haben sie im September die Arbeiter eingestellt. Und das hätte jetzt dazu geführt, dass 80 Mitarbeiter etwa entlassen werden. Die waren damit natürlich nicht einverstanden und haben, glaube ich, auch eine andere Einschätzung darüber, ob man jetzt gewinnbringend produzieren kann in Venezuela. Und haben jetzt vor wenigen Wochen diese Fabrik besetzt, Ende Mai. Und daraufhin gab es relativ intensive Verhandlungen mit verschiedenen Ministerien. Das war auch Thema in einer dieser berühmten Fernsehshows des Präsidenten, Hallo Präsidente. Und der aktuelle Stand jetzt von vor 2 Wochen ist, dass die Belegschaft selbstständig die Produktion wieder aufnimmt, erstmal in einem Testbetrieb, ohne sozusagen die deutschen Unternehmer.
Nun hast du gesagt, dem deutschen Unternehmen Cafea wäre es zu teuer gewesen, weiter in Venezuela zu produzieren. Ich meine, das kennt man ja hier, so eine Standortlogik, dann zieht man halt weiter in Länder, wo es halt günstiger ist. Was war denn der Grund, dass man sagt, dass es in Venezuela nicht mehr geht? Ist denn da die Arbeitskraft einfach zu teuer geworden?
Na, das ist sicherlich ein Punkt, dass Venezuela auch eine relativ fortschrittliche Politik macht, was Mindestlöhne und Kündigungsrecht betrifft. Aber der Hauptgrund für Cafea hat meines Erachtens eine relativ vernünftige Politik gemacht, was die Beschäftigten betrifft. Das heißt, sie haben auch die Löhne fortgezahlt, obwohl sie nicht weiter produzieren konnten, Lohnfortzahlung gemacht und sowas. Das war gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Bedingungen für Kaffeeproduktion in Venezuela relativ schwierig sind. Das heißt, weil die Währung festgebunden ist, besteht für Unternehmer ein enorm großer Anreiz, den Kaffee zu exportieren, aufgrund des Währungsgefälles. Und nun stehen sich da zwei Seiten gegenüber. Der Staat wirft den privaten Kaffeeunternehmern vor, dass sie den Kaffee illegal exportieren. Die Kaffeeunternehmer behaupten einfach, ach, unsere Ernte ist gar nicht so groß. Also die Einschätzungen fallen da um die Hälfte auseinander. Tatsächlich ist es aber so, nach Argumentation von Cafea, dass sie gesagt haben, wir bekommen in Venezuela gar nicht mehr genug Kaffeebohnen, um die da zu verarbeiten. Wer auch immer daran schuld ist. Und haben dann einen Antrag gestellt, Kaffee zu importieren. Auch das ist natürlich eine ganz umstrittene Sache gewesen. Das Unternehmen sagt, sie wollten Kaffee aus Nicaragua importieren, also einem der Länder auch mit einer sozialistischen Regierung, die Teil sind vom ALBA, dieser Wirtschaftsalternative. Das Handelsministerium sagt, sie wollten Kaffee aus Costa Rica importieren. Schwer einzuschätzen, wer da jetzt recht hat. Fakt ist, dass sie diese Importerlaubnis nicht bekommen haben, genau wegen dieser Währungsprobleme. Und ja, das war der Grund für das Unternehmen, das einzustellen. Der wirklich interessante Aspekt dabei ist aber, ob jetzt die Belegschaft es schafft, selber wieder zu produzieren. Denn ich glaube, das würde relativ deutlich zeigen, wenn die es schaffen, für den Binnenmarkt Kaffee zu produzieren, dass ja, das vielleicht noch andere Argumente gab, die Arbeit einzustellen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie wären denn die wirtschaftlichen Perspektiven des dann verstaatlichten Unternehmens?
Nun, die Belegschaft versucht jetzt in so eine Art Genossenschaftsmodus zu bekommen. Das wird in Venezuela unterstützt mit günstigen Krediten und guten Rückzahlungsmodalitäten, Steuervorteilen und natürlich einer externen Beratung. Und gut, ich kenne die Situation vor Ort in Táchira nicht so genau, aber mit staatlicher Unterstützung, das ist auch die Argumentation der Regierung, ist es natürlich möglich, da langfristig die Produktion zu halten, ohne dass man es vielleicht auf ewig subventionieren muss. Mhm. Wobei das natürlich der große Unterschied ist zu Deutschland, dass die venezolanische Regierung sagt, Produktion und Arbeitsplätze ist ein Wert für sich. Da geht es jetzt nicht nur um den Mehrwert.
Mhm. Kann man jetzt eigentlich von Verstaatlichung sprechen oder ist das eher so eine Art Herauskaufen der Produktionsmittel?
Es ist keine Enteignung in dem Sinne. Kalte Enteignung in dem Sinne, dass da jemandem was weggenommen wird, sondern bei allen Verstaatlichungen, die es in den letzten Jahren gab in Venezuela, das waren ja sehr viele, wurde über einen Preis verhandelt und der wurde zum größten Teil auch gezahlt. Das heißt, es ist schon ein Abkauf und es gibt dann aber verschiedene Modelle von staatlichen Unternehmen. Also das ist nicht alles diese Kombinatsform, die man vielleicht aus der DDR kennt, sondern da gibt es eben auch kommunale Unternehmen, Unternehmen sozialer Produktion, sehr viele Genossenschaften, also ganz unterschiedliche Modelle, die die Verantwortung der Belegschaft auch ein bisschen stärker betonen, als das jetzt vielleicht beim reinen Staatsunternehmen der Fall ist.
Du hast ja erzählt, als es darum ging, sozusagen das wieder zurück in staatliche Hand zu holen, gab es da Debatten drüber im Fernsehen? Das ist ja in Deutschland vielleicht auch denkbar jetzt so in den Zeiten der Krise, sage ich mal. Und zwar in der Sendung Allo Presidente, was so eine einwöchentliche Sendung ist, wo sozusagen der Präsident Hugo Chavez, ich kann das immer falsch, ich kann das leider nicht richtig aussprechen, Chavez, genau, sich der mehr oder weniger der Bevölkerung stellt. Ich habe gar keine Ahnung, wie das aussieht, dieses Allo Presidente. Man liest bloß ab und zu in vielen Zeitungen. Du wirst das ja sicherlich mehr verfolgen als, ich denke ich mal, die meisten Hörer von Radio Korax. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht denn diese Sendung aus?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das für Lateinamerika gar nichts so Besonderes ist. Ähnliche Institutionen gibt es auch in Kolumbien, in allen Nachbarländern eigentlich. Weil die Rolle des Präsidenten in Lateinamerika, auch in Venezuela, ein bisschen stärker betont ist. Im Prinzip ist Hallo Präsident eine Sonntagssendung im Fernsehen, wo Hugo Chavez so eine Form als Form von Moderator auftritt. Das hat den Charakter so ein bisschen von einer öffentlichen Kabinettssitzung. Das heißt, meistens sitzen mehr oder weniger alle seine Minister da vor und die legen dann Rechenschaft ab über das, was die Woche passiert ist, über neue Projekte. Es gibt meistens ein Oberthema, das heißt, die Sendung findet immer an einem anderen Ort statt. Wenn also gerade zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwo eine neue sozialistische Fabrik gegründet wird, dann findet das dort statt. Es gibt Gespräche mit der Belegschaft. Also das ist so eine Mischung aus Unterhaltungssendung und Kabinettssitzung.
Klingt ja erstmal ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, die ist bei der venezolanischen Bevölkerung ziemlich populär, was man sich in Deutschland fast nicht vorstellen kann. Einschaltquoten bis zu 70%. Am Sonntag wird bei Freund und Feind Allo Presidente gesehen, das ist klar.
Vielleicht noch abschließend nochmal kurz, Venezuela, da gab es ja so vor einem Jahr oder so vor anderthalb Jahren ziemlich viel Trouble, ziemlich viel Trubel, weil sozusagen hier kam es immer so an, so die vermeintlich bürgerliche Mitte, so die rechte bürgerliche Mitte, hätte es gern gesehen, dass sich in dem Land was ändert und hinzu kommt, dass ja Hugo Chavez auf der anderen Seite sozusagen recht willkürlich das Gesetz so verändert hat, dass er sozusagen Präsident auf Lebenszeit werden kann. Was denkst du denn, wie sich das in den nächsten Jahren noch in Venezuela entwickeln wird?
Also das mit dem Präsident auf Lebenszeit stimmt nicht ganz. Das ist eine dieser Verkürzungen, glaube ich, durch die deutschsprachige Presse. Die Änderung im Februar der Verfassung zielte darauf ab, ob der Präsident sich mehr als zweimal wieder wählen lassen kann, also ob er immer wieder zur Wahl antreten kann. Das war die Veränderung und ein bisschen über 50% haben dem zugestimmt. Man muss auch sehen, anders als das in Deutschland in den Medien oft vermittelt wird, ist Hugo Chávez einfach extrem populär. 70% der Bevölkerung sind mit seinem persönlichen Regierungsstil sehr zufrieden. Und insofern hat Chávez eigentlich, also die Opposition sagt, Chávez kann sich eigentlich nur selber stürzen, indem er irgendwelche groben Fehler macht. Der wird also wieder zu den Wahlen antreten und zurzeit nach diesem Referendum im Februar ist es so, dass auch die sozialen Bewegungen, die sozialistischen Gruppen und Parteien alle sagen, dass sie den Kurs von einer Transformation hin zu einem demokratischeren und sozialistischen Staat weiter verschärfen wollen. Das heißt, ich denke, in Sachen Eigentumsordnung und Enteignung und anderen Sachen wird man demnächst mehr hören aus Venezuela, ganz sicher.
Ja, wir werden auf jeden Fall mehr hören bei Radio Korax darüber, denn wir bleiben natürlich wie immer am Ball, weil uns das brennend interessiert. Wir ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, glaube ich, nach Venezuela sehen. Aber bei Venezuela ist es eher das Lachende und das sich mitfreunde. Malte, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier früh morgens so zeitig bei uns hier beim Morgenmagazin bei Radio Korax darüber zu reden, das, was in Venezuela gerade passiert.
Ja, vielen Dank an euch und einen schönen Tag.
Ja. Ciao. Dir auch.
Tschüss.